Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Sie sind bekannt und oft auch gefürchtet. Manche haben Kultstatus. Miss Marple, Sherlock Holmes oder Kurt Wallander. Sie ermitteln bei Diebstählen, Erpressungen und merkwürdigen Todesfällen. Mein heutiger Gast ist ein Mann, der als Privatdetektiv und Wirtschaftsdetektiv seit über 40 Jahren gerichtsverwertbare Beweise beschafft. Herzlich willkommen, Stefan Dutschus.
Hallo André, herzlichen Dank für deine Einladung in deinen Podcast. Jetzt machst du den Detektivberuf hier mal spannend für die Leute.
Ja, lieber Stefan, du hast 1981 gemeinsam mit deiner damaligen Lebenspartnerin und späteren Ehefrau in Berlin Moabit eine Detektei gegründet. Wie kam es dazu?
Ich war vorher in der Versicherungsbranche tätig gewesen und wir haben dort einen Betrüger gehabt, der uns mit Provisionen abgezogen hat. Der Verlust war bei 7 Gesellschaften etwa 150.000 D-Mark damals. Und ich hatte mich erkundigt, wie können wir bessere Informationen bekommen für unsere Gesellschaft bei der Auswahl der Mitarbeiter, und hatte mich damals an Detekteien gewandt. Und der Detektivberuf hatte mich schon als Kind fasziniert, denn meinen ersten Todesfall unnatürlicher Art habe ich schon aufgeklärt mit 12 Jahren. Das war eine Katze, die bei uns in der Siedlung überfahren worden ist. Und an dem Abend sind meine Eltern in der Oper gewesen und mein Bruder Olaf und ich, wir schlichen uns also aus dem Haus und suchten also mit Taschenlampen das Auto, wo ja Blutspuren dran sein mussten. Und das haben wir dann nach 2 Stunden gefunden und dann haben wir die Luft aus den Reifen gelassen. Da war ich 12. Und von dem Augenblick an hat es mich immer so ein bisschen fasziniert, Geheimnisse aufzuklären, dahinter zu gucken, hinter die Kulissen. Und so schloss sich der Kreis eben halt in der Versicherungswirtschaft, als ich da tätig war, diesen Betrüger zu entlarven. Und durch meine Gespräche mit dieser Detektei hatte ich dann gesagt, ich möchte dort mitarbeiten. Und so habe ich dort nebenbei erstmal angefangen, als Privatdetektiv zu ermitteln.
Das heißt aber, dein Vater, wie du mir erzählt hast, der war Oberstudiendirektor. Du hast aber damals das Abitur geschmissen, oder?
Ja, Abi war nicht wichtig gewesen für mich an der Stelle, sondern...
Du wolltest Geld verdienen.
Ich wollte Geld verdienen, ich wollte raus in die weite Welt. Ein Gedanke war, ich fahre zur See, von meiner damaligen Freundin, der Bruder ist zur See gefahren. Er ist mal nach Hamburg gezogen und dann haben sie aber dort festgestellt, also Stefan, wir haben noch nie einen Auszubildenden als Matrosen gehabt mit so guten Schulnoten und du passt hier nicht so richtig rein in diese raue Gesellschaft. Und dann ist man wieder zurück nach Berlin und... Naja, und als ich meinem Vater sagte, ich mache mich selbstständig als Privatdetektiv, natürlich sagt der Beamte sofort, Junge, wovon willst du leben? Du bist nicht krankenversichert. Ja. Und ich sagte, Vati, ich werde es nie erfahren, wenn ich es nicht probiere. So, und ich hatte von der vorigen Detektei ist ein Kunde mitgekommen mit mir und dann ging das relativ zügig vorwärts. Und da war ja schon 84 dann der erste Zeitungsartikel über mich. Mit so einem Stalker, würde man heute neudeutsch sagen, der Autoreifen zerstochen hat bei seiner Ex-Freundin. Und so entwickelte sich das peu à peu immer weiter. Die Presse kam dazu, die Werbung lief gut, Kundenaufträge kamen. Und man wächst ja auch an seinen Aufgaben, wie man Probleme löst.
Und ja, du hast viel zu erzählen, darauf werden wir gleich noch in Ruhe eingehen. Du hast es ja schon kurz erwähnt, dass dich der Detektivberuf schon immer irgendwie fasziniert hat, da du gerne Konflikte ausforscht. Aber mit welcher Art von Konflikten wenden sich denn deine Mandanten an dich?
Da müssen wir unterscheiden zwischen dem Privatkundschaft und der Firmenkundschaft. Ja. Wenn wir bei den Privatkunden sind, überwiegend Frauen, da hast du das normale Problem, es wird kein Unterhalt gezahlt vom Lebens- oder ehemaligen Lebenspartner oder Kindesvater, der sich arm rechnet und dann nebenbei schwarz arbeiten geht. Aber er sagt, du, ich lebe von Hartz IV und kann dir nicht zahlen. Das sind so Sozialleistungsbetrüger an der Stelle. Mhm. Und da versuchen wir eben halt die Unterhaltssicherung sicherzustellen, dass wir also den Arbeitgeber ausfindig können oder andere Vermögenswerte, wo die Kindesmutter ihren Sorgerechtstitel bzw. den Unterhaltstitel vollstrecken kann. Im Bereich der Wirtschaft haben wir ebenfalls Sozialleistungsbetrüger. Das sind die, die sich gerne krank schreiben lassen und dann nebenbei auf einer anderen Baustelle arbeiten gehen, wo sie eben halt, ja, schwarz etwas nebenher verdienen, ja, aber sich den Lohn weiterzahlen lassen von ihrem Arbeitgeber. Und manche sind ja so ausgefuchst, die haben dann immer neue Krankheiten, Das heißt, der Arbeitgeber ist immer wieder in der Lohnfortzahlung drin. Mhm. Und da gehen diese Schäden dann doch schon mal, ich muss auch den Arbeitsplatz freihalten. Das geht da ganz schnell in mehrere 10.000 Euro Schaden bei so einem Arbeitgeber. Und wenn man da eben halt nachweisen kann, dass der gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten verstößt, ob das jetzt ein Spesenritter ist, der falsch abrechnet oder, wie gesagt, krankgeschrieben, geht woanders arbeiten. Da gibt es auch enge Grenzen. Man kann nicht einfach sagen, als Arbeitgeber, ich möchte mal meinen Arbeitnehmer überwachen lassen, was der so macht. Also so eine Art Ausforschung geht nicht. Es muss immer auch bei allen Aufträgen, auch privat, ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden oder ein rechtliches. Ne? Also der Mann, der mit seiner Freundin nicht zusammenlebt und sagt, Mensch, ich möchte mal wissen, was macht die so? Und hat mal einen Araber, der anrief und sagte, hier, da ist seine Freundin und guck doch mal, was die macht. Und ich sage, ja, sind Sie verlobt mit ihr? Nee. Schuldet sie ihnen Geld? Nee. Ich sage, wissen Sie, dann kann Ihre Freundin in Berlin machen, was sie will. Ja, die hat mich ja blockiert. Ich sage, dann wird sie ja nicht einen Grund gehabt haben, weshalb sie blockiert.
Ja, ist in Berlin ja gang und gäbe.
Ja, sag ich, Sie können ja nicht erwarten, dass ich jetzt der verlängerte Arm da bin, um zu stalken. Also da muss man auch, manchmal muss man auch seine Zielperson beschützen. Zum Beispiel Familien mit Migrationshintergrund, also arabischen Bezug, wenn dann gesagt wird, Mensch, unsere Tochter ist abgehauen und die ist dann schon 19, 20 und wir müssen die unbedingt wiederfinden und ja, wenn man dann da genauer hinterguckt, dann stellt man fest, dann ist da doch vielleicht die Zwangsehe in der Türkei angesagt oder irgendwo. Und dann sage ich, ja, ich übernehme den Auftrag, aber ich werde Ihnen nicht sagen, wo Ihre Tochter ist, sondern ich werde sie finden und wenn ich sie gefunden habe, werde ich ein Gespräch herbeiführen und das wird auf neutralem Boden stattfinden und wird von meinen Mitarbeitern abgesichert, sodass sie keine Chance haben, sie zwangsweise irgendwo mitzunehmen. Dann können Sie sich gerne austauschen, aber ich werde dem nicht Vorschub leisten, dass da jemand auf die Art und Weise in Gefahr gerät. Ne?
Aber da ist man manchmal ja auch so ein bisschen als Lebenscoach wahrscheinlich tätig, oder? Wie du ja schon gesagt hast, man beschützt Menschen vor sich selbst oft. Ja?
Genau so ist es. Vollkommen falsche Vorstellungen, die Menschen haben. Die in den privaten Beziehungen, jedenfalls simples, einfachste, die typische Frau kommt, mein Mann geht fremd, die erste Frage ist, können Sie ein Handy abhören? Sag mal, nein, wir können kein Handy abhören. Natürlich kann man ein Handy abhören. Kommt drauf an, mit welcher App man rangeht, findet man alles im Internet. Machen wir aber nicht. Und die Intention, dass heutzutage, wir sind ja selber Knechte unserer eigenen Technik, jeder kann verfolgt werden, jeder sagt, du, ich brauche kein Passwort, kann ja jeder reingucken. Es ist so gefährlich, seine Daten rumziehen zu lassen, was wir da schon erlebt haben. In einem Fall hat eine Frau über 3 Jahre das Handy ihres Mannes regelmäßig ausspioniert, um dann diese Informationen in einem Sorgerechtsstreit später aufs Hackbrett zu legen. Und der wusste überhaupt nicht, wo die Informationen herkamen. Ja, und also man sollte da vorsichtig sein. Selbst wenn man einen guten Lebenspartner hat und sagt, hier kann ich es ja erzählen, nein, kann man nicht. Im Übrigen, auch einem Rechtsanwalt darf man nicht alles erzählen. Ne?
Ja, das ist bekannt, ja.
Wir sind ja nicht in Amerika, da können sie alles erzählen, in Deutschland darf man das nicht. Rechtsanwälte sind Organe der Rechtspflege. Und wenn man dem sagt, also du, ich muss dir sagen, ich bin doch der Mörder, dann sagt der Anwalt, also du, Dankeschön, jetzt kann ich aber nicht mehr auf unschuldig plädieren. Ne?
Da kommen wir gleich auch noch dazu. Du hast ja viel auch zu erzählen aus deinen über 4 Jahrzehnten Berufserfahrung. Du beschäftigst dich in deinem Job mit gerichtsverwertbaren Beweisen. Was macht denn so einen gerichtsverwertbaren Beweis aus? Also welche Merkmale besitzt er?
Die Beweise, die man sammelt, müssen auf legale Art und Weise zusammengetragen werden. Also man darf eben halt keine Telefonüberwachung machen und daraus Erkenntnisse verwenden. Das wäre nicht gerichtsverwertbar. Heimlich aufgezeichnete Gespräche, Wohnung verwanzen, Kameras installieren, da haben wir Datenschutzgrundverordnung, Recht am eigenen Bild, Urheberrechte. Also da sind eine ganze Menge Sachen zu berücksichtigen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo man sagt, also hier zu Beweissicherungszwecken kann man natürlich fotografieren. Aber Sie haben ja die Datenverarbeitung schon, wenn Sie ein Foto machen und in dem Foto ist das Datum, Uhrzeit eingebettet und ist auch die GPS-Position eingebettet. Und da gibt es einen ganz engen Rahmen und wenn dann auch noch eventuell in Sorgerechtskonflikten Kinder mit abgebildet werden, ist das schon problematisch. Und Fotos gelten auch nicht per se als Beweis, sondern der Beweis ist immer die Zeugenaussage des Observanten, der die Erkenntnisse gewonnen hat und der berichtet, was er gesehen hat. Wenn er seine Fotos macht, dann können die höchstens als eigener Arbeitsnachweis dass er da gewesen ist, gelten. Oder er kann einen Kunden zeigen, also ich bin wirklich da. Und so verhält es sich. Aber diese Dinge gehören dann nicht in einen Bericht hinein. Häufig macht er Fehler von Detektiven, die sagen, also ich bin hier besonders gut und hau da also mächtig Fotos rein und wundern sich, wenn der Berliner Datenschutzbeauftragte bei Ihnen vorbeikommt. Ich hatte Gott sei Dank diese Situation noch nie gehabt.
In all den Jahren, das ist schon eine Kunst. Du sagtest ja auch mal in einem Interview, die Kreativität bei den Ermittlungen ist eine der größten Stärken. Für dich auch als Privatdetektiv und Wirtschaftsdetektiv. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Wir hatten hier einen Auftraggeber gehabt, der hat eine deutschlandweite bekannte Filialkette aus dem Erotikbereich und dort sind Inventurdifferenzen aufgetreten in richtig Größenordnung, also lastwagenweise. Und wir wussten nicht, wo sind die entstanden. Man hat Testkäufe gemacht in den Filialen, da lief da alles soweit korrekt ab. Und dann haben wir die Taktik geändert, wir haben also die Personen observiert, haben sie dann in ihrem privaten Umfeld kennengelernt, ob es im Sportclub war, in ihrer Stammkneipe war und haben dort die Nähe zu den Personen gesucht. Und dann bei derjenige gesagt, Mensch, die Mauer ist gerade gefallen, ich habe hier Kunden in Russland, die brauchen da das und das an Porno-Videomaterial und so weiter. Und da haben wir dann in Größenordnung Material kaufen können, unterhalb des Ladentisches, etwa zum Fünftel des normalen Verkaufspreises. Wow. Und das ist ja nicht nur so, viele von den Filialleitern haben das Geld sogar in die Kasse gelegt. Das heißt also, die haben sich nicht mal selbst bereichert daran. Da war dann oftmals die Motivlage, dass sie sagten, sie tun einem Freund einen Gefallen und sie suchten die Nähe und dachten, daraus könnte etwas entstehen. Das ist also anders als derjenige, der sagt, ich möchte mich selber persönlich bereichern. Wir sind dann über diese vielen, vielen kleinen Testkäufe, wir haben dann 7 Filialleiter hochgenommen. Und,
7?
7, ja, waren alle, hat bei allen funktioniert, alle haben geklaut.
Wahnsinn.
Das ist eigentlich ein Betrug zum Nachteil des Dritten.
Ja.
Und dann sind wir also doch jemand ziemlich nahe gekommen und der dann gesagt hat, so, jetzt zeige ich euch mal, wie das richtig ist, ja. Und dann stellte sich heraus, dass der Prokurist der Firma ganz, ganz oben angesiedelt, der hat schon gleich die Warenpapiere gefälscht gehabt und vom LKW sind die Sachen weggekommen und dann hat man den beobachtet und dann haben wir festgestellt, der hat so viel Material oder Waren unterschlagen gehabt, der konnte zwei eigene Pornomärkte aufmachen damals. Die Durchsuchung im Zusammenhang hatten wir damals mit der Berliner Polizei, der Direktion 3 Perleberger Straße damals gemacht. Und wir waren insgesamt 3 Tage unterwegs, ne, und haben sichergestellt, also das LKW war jetzt abtransportiert worden dort.
Und was passiert danach? Also weiß man eigentlich, wie es dann weitergeht? Der Auftrag ist ja dann irgendwann zu Ende, aber passiert da dann irgendwie noch was vor Gericht? Es gibt vielleicht eine Verurteilung. Also wie geht's dann weiter? Werdet ihr da informiert?
Die waren insofern hier ständig, wir mussten überhaupt nicht zum Gericht hingehen. Es waren eindeutige Beweise dort gewesen und die haben dann auch genau geschildert, wie was gewesen ist. Der große Diebstahl, das hat ja der Kripo mit uns gemeinsam gemacht, wir hatten die Hinweise geliefert und in dem Zusammenhang ist auch mein Belobigungsschreiben, Briefbogen Polizeipräsident Berlin entstanden, damals 1989. Dass wir eben halt hervorragend zusammengearbeitet haben mit der Polizei und es sollte richtungsweisenden Charakter haben.
Ja, das ist eben dein Job. Das ist ja mehr als das bloße Zusammentragen von Informationen und Beweisen. Man muss kreativ denken. Nun wirst du ja als Privatermittler oft auch engagiert, um beispielsweise Fremdgehen zu erkennen oder Untreue nachweisen zu können. Das kommt ja öfters vor.
Ja.
Gibt es denn rückblickend betrachtet für dich einen Fall, den du besonders in Erinnerung hast?
Die Schicksale sind dort immer dieselben eigentlich. Ne? Bei mir ist mal die Gretchenfrage, wo ich frage, möchten Sie Ihren Mann behalten oder möchten Sie ihn loswerden?
So. Ja, die Frage sollte man schnell beantworten können, hoffentlich.
Ja, eben, das können die Frauen eben halt nicht. Okay. Da sind sie sich halt unsicher. Und dann hängst du davon ab, ist ein Kulturkreis, also hier Migrationshintergrund. Wir haben ja keine Schuldfrage mehr im Scheidungsrecht. Insofern ist es vollkommen unwichtig, ob jemand fremd geht oder nicht für die Frage der Scheidung.
Ja.
Aber türkisch-arabischer Raum, die brauchen das als Nachweis für ihre Familie. Ja, um zu sagen, hier, mein Mann hat mich betrogen, deswegen müsst ihr mich unterstützen und ich bin die Gute und er ist der Böse. Ne? Und Männer lügen ja, denn die streiten ja immer alles ab. Ne? Also den kannst du mit runtergelassener Hose erwischen und dann sagt er, du Schatz, es ist nicht das, wonach es aussieht. Eindrucksvoll in einer Scheidung wegen Fremdgehen und so weiter. Wir haben es erlebt. Ja, seine Ehefrau war eigentlich ziemlich langweilig gewesen und er hatte nicht nur eine Freundin, sondern drei Freundinnen und diese drei Freundinnen kannten sich auch noch und er ist mit denen regelmäßig in Berliner Swingerclubs unterwegs gewesen, ja.
Oh, da hatte er viel Zeit anscheinend in seinem Leben.
Ja, na, wenn man sagt, man ist im Vertrieb, Außendienst, ne, und dann dauern die Termine länger, da kann man es ja gut kaschieren, ne? Das ist anders als ein Beamter, der dann eben halt 16 Uhr Feierabend macht und nach Hause kommt, ne, der, jemand, der freiberuflich ist, der unterwegs ist, der kann sich seine Zeit frei einteilen. Und selbst die Männer, die sagen, ich habe gar keine Zeit zum Fremdgehen, guck dir mal meinen Terminkalender an, der ist ausgebucht auf 5 Minuten Zeitfenster. Glaub mir, André, auch die können fremdgehen. Die arbeiten sich schon die Zeit raus.
Sind das eher die Männer oder auch zunehmend Frauen?
Also da gibt es gar keinen Unterschied eigentlich. Frauen gehen genauso häufig fremd wie Männer. Und der Unterschied ist eigentlich, die Männer wollen ihre Frauen eigentlich gar nicht verlassen. Sondern die machen mal den Seitensprung und dann ist es auch wieder vergessen. Während wenn Frauen wenn Frauen anfangen, fremd zu gehen, dann sollte man mal darauf achten, wann fangen sie an, ihre Haare, die Frisur zu ändern, Haarfarbe zu ändern. Und dann weißt du, da ist 5 vor 12 und wenn Frauen sich dann entschlossen haben zu gehen, dann gehen sie auch. Also da kennen die nichts. Ne?
Also niemals neu einkleiden und so ein kurzes Update am Körper machen, das könnte auffällig auf den Gegenüber wirken.
Ja, natürlich, wenn der Mann anfängt, sich die Fingernägel zu machen, sich polieren lässt. Ja,
nach 15 Jahren
Ehe. Neue Parfumsorten. Ja, aber jetzt, guck mal, das ist auch die Angst der Männer. Ja. Guck mal, es fängt ja immer im Kopf an. Ja? Jetzt haben sie neue Fantasien, möchten sich was vorstellen, was mit ihrer Frau vielleicht geht. Und wenn sie dann sagen, also Schatz, ich möchte gerne mal BDSM ausprobieren, ja, oder Bondage oder wie auch immer, dann kommt ja die Frage der Frau, sag mal, wo hast du das her? Bist du fremdgegangen? Bist du im Bordell gewesen? Und vor dieser Frage haben Männer schlicht Angst und sagen, dann stellt man sich die Frage gar nicht, dann geht man lieber gleich woanders hin.
Zum Beispiel zu meinem Podcast-Gast Lady Susan, Domina aus Berlin, die kürzlich bei mir zu Gast war, hat viel zu tun in der Hauptstadt.
Ja, ja, und das sind ja auch meistens gut gestellte Männer, die hingehen, meistens im Management.
Ist auch nicht ganz günstig.
Nee, das ist richtig. Also,
aber zum Geld kommen wir auch später noch. Es gibt ja aber auch Mandanten, die an dich als Chefvermittler herantreten, weil sie den Verdacht haben, du hast das schon kurz erwähnt, durch eine Spionage-App überwacht oder abgehört zu werden. Wie reagierst du darauf?
Spionage-Apps sind in der Erfahrungsgemäß immer sehr gut versteckt. Und sich damit als Privatdetektiv zu beschäftigen, also eine Forensik aufzumachen, um danach zu suchen, ist eigentlich vergebene Liebesmühe. Am besten ist, man schmeißt das Handy gleich weg. Ja, und dann, wenn man es also wirklich ganz stark befürchtet, man kann auch zur Polizei gehen, Anzeige erstatten gegen Unbekannt, gibt sein Handy zur Auswertung.
Ja, das kann jeder machen.
Ja, natürlich können Sie eine Anzeige erstatten, dass Sie sagen, ich habe hier einen Verdacht. Nun ist es nicht so, dass die Polizei nun jedes Handy gleich durchsucht, sondern es müssen schon da konkrete Anhaltspunkte da sein. Und es gibt eben halt Stalker. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer sein Handy verschlüsselt hat. Also nicht einfach rumliegen lässt, sondern wirklich Passwort geschützt, Fingerabdruck oder Zahlen, Ziffern, Code benutzt, damit eben auch solche Sachen nicht passiert. So eine App ist, wenn man erfahren ist, ist sie in 10 Minuten installiert und versteckt sich in den Eingeweiden des Handys und die findest nie wieder.
Ja, das war vor 40 Jahren noch anders. Da gab es ja eben diese Techniken noch nicht. Da hat sich viel verändert, auch im Berufsalltag.
Ne, da hat man bei den Telefonen damals, also gut, da hast du ja kein Handy gehabt, da hast du ja noch ein normales Telefon mit Strippe dran. Ne? Da wurden die Sprechmuschel ausgetauscht. Ne? Und die Stromversorgung ging ja über die Telefonleitung. 15 Volt drauf funktionierte. Das änderte sich dann erst ein bisschen mit ISDN, weil ISDN war verschlüsselt. Wobei die Gesprächskapsel, wenn die gesendet hat, dann musste es ja einen Empfänger haben, mindestens im Umkreis von 100 Metern, damit du ein sauberes Signal hattest.
Nun kümmert sich deine Wirtschaftsdetektei ja auch um Fälle wie unerlaubte Nebentätigkeit oder wenn es zum Beispiel darum geht, Spesenbetrug oder Schwarzarbeit nachweisen zu müssen. Hat das in den vergangenen Jahren zugenommen?
Spesenbetrug mit Sicherheit. Wenn man dann also erlebt, dass die eigentlich eine Verpflegungspauschale haben, dann reichen sie aber trotzdem nochmal Bewirtungsbelege rein, weil sie mit Geschäftsleuten angeblich essen waren. Und wenn man dadurch Woche 14 Tage beobachtet und stellt fest, er ist nicht dort gewesen. Oder sie kriegen eine Aufwandspauschale, weil sie von morgens 6 Uhr bis abends 18 Uhr unterwegs sind, also 12 Stunden Abwesenheit von zu Hause. Und dann schreibt er das auch so auf. Aber in der Tat geht er erst um 9 Uhr außer Haus und ist um 4 Uhr wieder zu Hause. und rechnet einfach seine Spesen ab für den Tag. So, und wenn man da so 20 Außendienstmitarbeiter hat und jeder macht das, dann kannst du ganz schnell hochrechnen, wie viel Geld da auf einmal weggeht. Und der Arbeitgeber wird dabei betrogen.
Mhm. Das heißt,
aber das Unrechtsbewusstsein ist bei diesen Menschen relativ gering. Die sagen sie, der Chef fährt einen dicken Wagen und der geht laufend essen, dann muss ich mir da auch irgendwas wiederholen auf die Art und Weise.
Wahrscheinlich auch eher bei den Wiederholungstätern, oder? Die einmal damit durchkommen und sich dann denken, naja, dann jetzt funktioniert das ja, jetzt kann ich das ja mal fortsetzen und ausbauen.
Ja, aber du kannst auch weitergehen. Einkaufskorruption. Also wenn du Handelsvertreter bist und willst jetzt in eine große Kette hinein, deine Waren dort listen lassen, dann wird schon mal eine Rolex geschenkt, da werden Urlaubsreisen geschenkt oder es wird für die Ehefrau etwas gemacht oder die Tochter kriegt dann Zuschuss zur Ausbildung und so weiter, dass man diese Sachen gut versteckt. Und da ist praktisch der Einkäufer der Firma, der dann vielleicht andere Preise aushandeln würde, empfänglich für. Mhm. Ja, und das Unrechtbewusstsein ist dort auch bei den Leuten relativ gering. Die sagen sich, ja, wir listen es ja sowieso, wird gekauft und sie bereichern sich daran. Und da sind durchaus fünfstellige Beträge und wenn es richtig groß ist, internationale Ketten sind, dann kann das auch schon mal Millionenbeträge sein, die da fließen.
Ein riesiger Schaden. Lieber Stefan, was sollte man denn mitbringen, um als Privatdetektiv oder Wirtschaftsdetektiv erfolgreich tätig zu sein?
Wichtig ist, eine fundierte Ausbildung zu haben, eigentlich vollkommen wurscht. In welchem Bereich? Wichtig ist eigentlich, dass man einen Beruf hatte, wo man den Umgang mit Menschen hat, dass man mit Menschen gut umgehen kann. Dann kommen so ein paar Charaktereigenschaften hinzu wie Zähigkeit, Ausdauer. Guck mal, jeder sieht im Fernsehen immer einen Detektiv Matula, der fährt da von Frankfurt nach Wiesbaden hinterher 30 Kilometer und wird nicht entdeckt. So, aber dass der vorher vielleicht 10 Stunden im Auto bei 40 Grad im Schatten gesessen hat, das siehst du nicht im Fernsehen.
Geschminkt.
So. Ja. Ja, aber du hast eben halt Wetterbedingungen und du bist Mensch. Wenn du observierst, du musst auch mal rauspinkeln, es geht ja nicht anders. Und ich schwöre dir, in dem Augenblick, wo du das Auto verlässt, da ist jemand... Zielperson kommt raus, fährt weg oder der Müllkutscher fährt vor und blockiert dir deine Ausfahrt vom Auto.
Ja.
Ja, und dann brauchst du wirklich Geduld, Zähigkeit, Hartnäckigkeit, da dran zu bleiben.
Und man sollte auch körperlich fit sein. Wie ich hörte, beherrschst du auch Judo?
Ja, ist lange her, dass man Judo gemacht hat. Bin bis zum Braungurt beim Judo-Sportschule Lothar Nest in Mariendorf gewesen und heute noch einer der, wenn nicht sogar der hervorragendste Judo-Lehrer, den wir haben hier in Deutschland. Aber
musstest du das auch schon mal einsetzen?
In ganz frühen Jahren, aber die Kunst als Detektiv ist ja, du bist ja alles andere, aber du bist ja nicht Detektiv, wenn du ermittelst, sondern du willst ja gar keine Konflikte hier erst provozieren. Ne? Du bist eben halt Vertreter, du bist Kellner, du bist Versicherungsmensch oder irgendetwas. Wenn du in Kneipen gehst, dort ermittelst, du musst dich anpassen an die Leute, an die Situation. Du musst einen zweiten Kopf haben zum Lügen. Also wenn du dir eine Legende zulegst, also eine zweite Identität, die du benutzt, und die muss über Jahre auch funktionieren, damit man also immer wieder in diese Rolle zurückschlüpfen kann. Ja, und manche Leute sind später ganz überrascht, mit wem sie da zusammengesessen haben. Und also, hätten sie sich nie gedacht, eben halt. Ne?
Ja, das ist ja die Kunst des Jobs, sonst könnte das ja auch jeder.
Ja, wir haben in einer Gaststätte haben wir eine Mitarbeiterin, Yves ist 72 Jahre alt, hat früher in der Großgastronomie Restaurants geleitet mit 140 Mitarbeitern und die ist so richtig... Da fassen die Leute sofort Vertrauen zu ihr. Und die haben wir in eine Gaststätte eingeschleust, eigentlich als normaler Gast. Und die Aufgabenstellung war, unser Auftraggeber war ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der im Afghanistan-Einsatz war. Und über WhatsApp haben sich immer ausgetauscht. Und er wunderte sich, dass seine Frau immer Fotos schickte, wo sie mit einer Freundin unterwegs gewesen ist. Und dann kam er aus dem Einsatz zurück. Die hatten beide auch gemeinsam ein kleines Kind. Ja, und dann wunderte er sich eben halt, dass sexuell zu Hause nicht mehr lief. Und dann war diese Freundin auch bei jedem Essen irgendwie dabei gewesen. Bis ihm dann die Frau vor die Tür gesetzt hat und sagte, also du hör zu, ich habe eine Freundin, ich bin lesbisch und wir trennen uns jetzt, Punkt um Ende. So, und da war dann unsere Aufgabenstellung, festzustellen, wann wann hat diese lesbische Beziehung angefangen? Und das wissen auch wenige. Es gibt auch nach wie vor das böswillige Verlassen im BGB noch. Denn für den Mann, der hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Der ist einfach von heute auf morgen ins kalte Wasser geschmissen worden. Und da war Yves so clever in dieser Gaststätte. Sie hat also die Zielperson kennengelernt, die lesbische Freundin kennengelernt, Personal, also das war, lief ein Länderspiel und sie hat sich dort auch ausgesprochen wohlgefühlt und täuschte selber vor, dass sie eigentlich nach dem Tod ihres Mannes lesbisch geworden wäre. Mhm. Und dann hatten wir noch eine zweite Mitarbeiterin reingeschickt, die das so ein bisschen untermauern sollte, dass die beiden Frauen zusammen sind. Und dann zu späterer Stunde fragte sie unsere Zielperson, sag mal, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich Fisch oder Fleisch bin. Kannst du mir mal erzählen, wie es bei dir angefangen hat? Mhm. Bob, und da war sie in der Falle. Dann hat sie erzählt, dass es angefangen hat, als ihr Mann in Afghanistan war. Und dass es halt geplant ist. So, und da wird unser Mandant von Unterhaltszahlung freigesprochen werden.
Mhm. Da geht es um viel Geld.
Naja, wenn du jeden Monat etwa 800 Euro abdrücken musst, ja. Er hat Übergangsgelder, die er noch kriegt von der Bundeswehr, macht ja parallel eine Ausbildung hier beim Senat von Berlin. Und die Frau zieht jeden Groschen einmal aus der Tasche, ja. Und ist eigentlich ein Faultier. Also sie kümmert sich nicht mal um ihr Kind selber, sondern ihre lesbische Freundin fährt zum Kindergarten, holt das Kind ab, die macht die Einkäufe. Und da tut einem schon weh, wenn du auf der einen Seite einen Vater hast, der sehr engagiert ist, ja. Und kooperativ ist und die Ex-Frau, die fault einfach nur rum. Ne? Mhm. Und das ist dann zäh und hartnäckig, da in die Richtung durchzusetzen. Und jetzt muss man dazu sagen, dieser Auftrag ist auch direkt von einem Anwaltsbüro gekommen an uns heran. Wir kennen aber Anwaltsbüros, die sagen, also ich arbeite nicht mit Detektiven zusammen, ich brauche keine Detektive, das geht doch alles so. Ja, an die Adresse muss man sagen, jeder Anwalt ist immer nur so gut, wie die Beweislage ist. Ne? Und wenn ich keine Beweise habe, die den Vortrag des eigenen Mandanten unterstützt, dann hat er Pech gehabt. Ne? Dann ist ein Detektiv doch manchmal ganz sinnvoll. Und wir gucken auch anders auf die Problematik, sondern eigentlich verstehen wir uns da so eher wie ein Problemlöser. Nach dem Motto, erzähl mir doch erstmal, was ist passiert, wo willst du hin, was ist die Lösung? Ne? Und dann ist ja nicht unbedingt gesagt, dass die Lösung unbedingt die Observation ist oder Ermittlung, sondern manchmal muss man eben halt beim Mandanten nur mal die Perspektive verändern, ja, dass er mit anders drauf guckt.
Ja,
ja. Ja, also eine Frau, die kommt und sagt, Mensch, mein Mann geht bestimmt fremd. Das hatten wir eine. Ihr Mann ist bei der Polizei und die haben einen Betriebsausflug und machten da irgendwie mit dem Boot und sagt sie, ja, da müssen sie hinterher und bestimmt da wird was laufen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, kommt er denn sonst pünktlich nach Hause? Ja, immer. So, und irgendwelche ungewöhnlichen Geldausgaben? Nein, nichts. Da sagt, wissen Sie, dann lassen Sie Ihren Mann doch seinen Betriebsausflug sein. Und selbst wenn der dreist dort irgendwie etwas am Laufen haben sollte, am nächsten Morgen ist er doch bei Ihnen am Frühstückstisch. Und dann freuen Sie sich eigentlich darüber nur, dass Ihr Mann doch noch für andere Frauen attraktiv ist, aber er ist bei Ihnen. So, und dann hat sie angefangen zu schmunzeln und sagte, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Sag ja, und Sie leben viel ruhiger und es ist nicht wichtig, das zu wissen. Ne?
Schwierig ist es dann, wenn die Neue auch schon am Frühstückstisch mitsitzt. Dann hat man, glaube ich, irgendwann mal ein Problem. Du hast ja gerade schon von Problemlösen so ein bisschen berichtet und du hast auch ein Problem gelöst 1987. Da hast du geklaute Instrumente aus dem Tourbus der Berliner Band Penny Lane wiederbeschafft.
Ja, Penny Lane war eine Beatles-Revival-Band hier in Berlin, im Joe's gespielt, im Irish Pub gespielt, also die waren relativ bekannt, war damals noch die Mauer. Und nach einem ihrer Auftritte haben sie vergessen, ihren VW-Bus auszuräumen, die Musikinstrumente sind alle im Fahrzeug verblieben. Und am nächsten Morgen war der Bus geklaut und die ganzen Instrumente waren weg. Insbesondere insofern schade, das Schlagzeug war baugleich mit dem letzten Schlagzeug von Ringo Starr. Davon gab es weltweit nur noch 100 Stück und war schon traurig für die. Und dann haben wir dort über Presse um sachdienliche Hinweise gebeten. Wir wussten in der Zwischenzeit, der Bus war schon wieder aufgefunden worden. Wir wussten den Auffindeort. Und das haben wir natürlich den Anrufer nicht gesagt, dass wir das schon wussten, sondern wir wollten hören, wer will mal Geld abgreifen, da Belohnung oder wer kann es wirklich was erzählen. Und dann rief jemand an und er sagte, ja, das war mein Nachbar gewesen. Mhm. Und ich sage, ja, wenn es dein Nachbar ist, wieso verpetzt du denn den? Ja, der hat mir mal die Freundin ausgespannt.
Tja, und, da hört der Spaß auf.
Ja, richtig, so. Und da hat er die Möglichkeit gesehen, sich zu rächen. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er mich seinem Nachbarn vorgestellt, mit dem er ja komischerweise trotzdem noch verkehrte und befreundet war. So, und Die waren in heller Aufregung, weil die Zeitung darüber geschrieben hatte, dass die Musikinstrumente gestohlen worden sind. Damit hatten sie nicht gerechnet. Und die wollten eigentlich, dass die Sachen so schnell wie möglich aus Berlin raus sind. Und dann habe ich behauptet, ja, also mein Bruder hat eine Band und wir können die Sachen bestimmt gut gebrauchen und müssen wir mal angucken. Und dann bin ich mit einem aus der Gruppe dahin gefahren. Mein Weg führte mich danach in die Jupiterstraße nach Neukölln. Also ich schwör's dir, ich war noch nie in meinem Leben da unten gewesen. Es war schwärzeste Nacht. Ich wusste wirklich nicht mehr, wo ich war. Ja. Handys hatten wir nicht. In der Wohnung, wo das Diebesgut war, waren auch keine Telefoneinrichtungen vorhanden. Du hättest also zur Telefonzelle gehen müssen, wenn du die Polizei rufen wolltest. So, und aus einem vorherigen Strafverfahren war mir bekannt, also du kannst, wenn du jemanden festnimmst, entweder die Polizei dahin bestellen oder du kannst ihn auch zur Polizei bringen. Gut, also hinbestellen ging nicht, wie gesagt, wegen mangelnder Telekommunikationsmöglichkeiten. Mhm. Also habe ich ihn zur Polizeibehörde zur Rollbergstraße gefahren.
Und zwar mit Handschellen.
Ja, klar, der hat Handschellen gekriegt. Ich wollte auch nicht, dass der da Turm geht. Ne? Ja. So. Das ist ja ein Unterschied. Also wenn man sich entschließt, jemanden festzunehmen, für mich reicht ja aus Fluchtverdacht, während die Polizei Fluchtgefahr haben muss, um Handfesseln anzulegen eigentlich. Mhm. So, und ja, dann hat er da gesungen, ausgepackt und 4 Monate später habe ich ein Ermittlungsverfahren gekriegt, weil ich hätte ihn nicht festnehmen dürfen. Es ging nicht um die Handschellen, sondern es ging generell darum, die Festnahme nach jedermanns Recht, jedermann kann einen anderen festnehmen, aber immer nur bei Vorliegen einer frischen Straftat. Und jetzt haben wir uns darüber unterhalten, was ist die frische Straftat? Der Diebstahl war ja 3 Tage her. Und meine Argumentation wäre ja, aber er hat mir gestohlene Sachen verkauft. Und das ist eine frische Straftat der Hehlerei. Und deswegen habe ich ihn festgenommen. Und die Identität war für mich auch nicht klar, wer er ist. So. Und dann hat man sich vor Gericht darüber unterhalten, dass es zum Berufsbild eines Diebes gehört, auch sein Diebesgut zu verkaufen. Und deswegen ist es eine straflose Nachtat. Und da habe ich gesagt, Moment mal, als die Polizeibeamten im Zeugenstand wussten nicht, was eine straflose Nachtat ist, es waren dann 20 Tagessätze, die ich letztendlich dafür abgefasst habe, weil eben halt die Festnahme nicht gerechtfertigt war. Mhm. Interessant war, dass der Richter sich 14 Tage später bei meinem Vater, da sind wir aus einem anderen Zusammenhang, bei einer Veranstaltung zusammengetroffen und der Richter kannte meinen Vater wieder, ging zu ihm hin und hat sich entschuldigt. Und als mein Bruder dann hörte, mein Bruder ist Steuerberater, dass der Richter sich bei meinem Vater entschuldigt hat, da hat er sein Jurastudium geschmissen und ist dann Steuerberater.
Und, super seitdem, Konsequenzen innerhalb der Familie.
Seitdem heißt es, Jurist wird man nicht, Juristen hält man nicht.
Ja, Wahnsinn. Also du hast ja auch Gemeinsamkeiten, wie ich hörte, wer dich kennt, weiß es auch, mit dem vielleicht bekanntesten Geheimagenten James Bond. Denn du kannst kleine und große Flugzeuge fliegen. Du spielst, glaube ich, Poker privat und trittst ja auch stilsicher auf. Was unterscheidet dich denn von diesem Geheimagenten seiner Majestät? Was darfst du nicht, was er darf?
Also bei James Bond sitzen die Anzüge besser, ne? Und die Frauen sehen besser aus vielleicht. Obwohl meine Frau die schönste der Welt ist. Aber
das musste sein, ja.
Das muss man wichtig. Schon mal erwähnen bei der
Gelegenheit. Ja, auf jeden Fall.
Nein, wir retten eben halt nicht den Weltfrieden, wir sind nicht James Bond, sondern unsere Probleme sind die Schicksale der kleinen Menschen und nicht große Firmen immer, die es sind, sondern ganz normale Schicksalsschläge. Da kommt auch ein Elternpaar, sagt, und wir haben einen 14-jährigen Bengel, der ist irgendwie unterwegs und wir vermuten, dass er im Park sitzt, Drogen nimmt und so weiter. So, und dafür haben wir dann ebenfalls eine Lösung. Wir haben da eine sehr jung aussehende Mitarbeiterin, die dann eben halt in den Park geht, um mal nachzugucken, was läuft. Und das sind kleine Probleme nur.
Du trägst auch keine Waffen?
Nein, also Detektive tragen grundsätzlich keine Waffen. Waffenerlaubnis ist nur erforderlich, wenn man Bewachungsaufträge hat, Personenschutzaufträge. Aber das ist nicht, Bewachung ist nicht mein Metier, sondern lieber Gehirnschmalz verbraten, wie kann ich das Problem lösen?
Und was ich auch lange nicht wusste, du bist Berufspilot. Du hast du hast 1997 einen Pilotenschein gemacht und darfst sogar eine Boeing 747 fliegen. Ist
ja
irre.
Ja, ist richtig. Sondern das fing ganz harmlos an mit einem Privatpilotenschein und dann hatte ich einen Freund gehabt, den Henning Luke. Der hatte die kleine Fluggesellschaft Air Tempelhof. Und an einem Kneipenabend habe ich ihn mal so unter den Tisch getrunken und dort einen guten Preis für mich rausgeschlagen zum Chartern des Flugzeuges. Und dann sagt er am nächsten Morgen, ey Stefan, das machst du nie wieder, aber ich biete dir voll mit an. Du kannst alle meine Rundflüge machen. Ja, wunderbar, ne? Konnte fliegen macht Spaß und ich brauchte nicht bezahlen für. Ne? Und dann entwickelt sich der Wunsch, man kann noch mehr machen, also gerade auch für die Detektei. Gab es Ansätze zu fliegen, das ist also schnell von A nach B zu kommen. wo man vielleicht auch Dinge an Bord eines Flugzeuges hat, mit der man vielleicht nicht unbedingt durch die Kontrolle gehen möchte. So, und jedenfalls vielfältige Motive dazu. Und dann musste man also einen Berufspilotenschein machen. Das habe ich dann damals in Florida gemacht. CPL, also Commercial Pilot License, einmotorig, mehrmotorige Flugzeuge. Dann kamen kleinere Jets dazu. Und dann ergab sich über einen anderen Freund, der sagte, du, wir suchen Piloten hier zum Frachtfliegen. Brauchst eine Musterberechtigung für die Boeing 747, der Jumbo Jet. Da habe ich gesagt, mache ich. So, bin wieder nach Amerika gegangen. Und dann habe ich gelernt, einen Jumbo Jet zu fliegen. Ne? Und
was man so macht nebenher.
Ja. Meine Ex-Frau hat immer gesagt, Stefan ist jemand, der sich permanent selbst verwirklicht. Ne? Also wenn er sich bei dem Kopf setzt, und dann mache ich das.
Ne? Aber das hält ja auch jung, oder?
Macht doch Spaß, ja, natürlich. Es sind doch Herausforderungen. Ne? Ich meine, guck mal, du kannst ja nicht den ganzen Tag von morgens bis abends mit fremdgehenden Eheleuten beschäftigen. Ja? Das ist doch so weit von langweilig.
Und das wäre übrigens meine nächste Frage, wie du abschaltest. Also wenn du den ganzen Tag, du bist ja auch nach eigener Aussage 24 Stunden täglich erreichbar und hast irgendwie, je nach Auftragslage, glaube ich, bis zu 12 Kolleginnen und Kollegen, die du auf Honorarbasis beschäftigst. Wann schaltet Stefan Dutschus mal privat ab? Ist das überhaupt möglich? Achtest du auch mal auf dein Herz? Bist ja jetzt auch nicht mehr 20, aber natürlich auch noch in dem total arbeitsfähigen Alter, aber irgendwann wird der Ruhestand ja auch mal anklopfen, oder?
Also, ja, bei mich trägt man mit den Füßen zuerst nur aus meinem Büro raus. Ich habe eigentlich nicht vor, aufzuhören. Ne?
Okay.
Also, das Entspannen ist am besten am Wochenende auf dem Golfplatz, ein bisschen nördlich von Berlin, Golf in Wall. Und Golfspielen ist keine elitäre Geschichte, sondern ist ausgesprochen gut für den Kreislauf. Mensch, der Beitrag ist 78 Euro im Monat. Ja, also, das kostet ein Fitnesscenter hier in Berlin auch, aber Golf ist da schon mal spannender, ist die zweitschwerste Sportart der Welt, kann sich kaum einer vorstellen. Da kann ich entspannen, abschalten. Und ansonsten, ich sage ja immer, ich schlafe nicht. Ne? Ich werde nur manchmal ohnmächtig zwischendurch. Ne? Und wenn man nichts zu tun hat. Aber der Kopf arbeitet immer irgendwie. Und es sind ja auch Sachen da, die vielleicht nicht ganz zur Zufriedenheit in der Vergangenheit gelöst worden sind, wo man nochmal dran hadert und sagt, Mensch, wie könnte man es besser machen können?
Ja.
Und man lernt eben halt auch sehr viele Menschen kennen in meinem Beruf. Und dann sind die neuen Kontakte auch sehr hilfreich manchmal. Durch Input, den du bekommst, Anregungen, wo du nochmal selber eine Perspektive änderst.
Ja, da zitiere ich mal Schlagerradio. Hör auf dein Herz, so wichtig der Job auch ist und so viel Freude er dir bereitet. Auch das Privatleben ist natürlich nicht zu vernachlässigen, das machst du auch nicht, aber man merkt dir schon an, dass du für deinen Beruf seit vielen Jahrzehnten brennst. Wir könnten noch viel erzählen, aber die Zeit ist leider schon wieder vorbei, lieber Stefan. Es war toll, dass du hier warst. Danke für das Gespräch und ja, ich wünsche dir auch weiterhin von Herzen alles erdenklich Gute.
André, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich weiß nicht, ob ich so lustig rübergekommen bin, wie es sich vorher angehört hat, aber Dankeschön.
Da bin ich mir sicher. Alles Liebe.
Gruß an die Hörer. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.